Ich bin hier verbunden mit Hans-Peter Görgens aus Offenburg, ehemaliger Gewerkschaftssekretär und ja, Betreuer oder Führer im KZ Struthof. Das ist etwas, ja, wenn man von uns aus auf die Landkarte schaut, links von Straßburg. Herzlich gegrüßt.
Ja, ich grüße auch, ja.
Sie waren jetzt in der letzten Woche in Freiburg und haben hier referiert über die Zusammenhänge der Industrie, sprich Daimler und Co. mit KZs, genauer gesagt mit dem KZ Struthof. Was haben Sie da herausgefunden?
Ja, das Entscheidende war, wie unverschämt sich die Rüstungsindustrie, aber auch andere bedient haben an KZ-Häftlingen und anderen Zwangsarbeitern, ne, um ihre Rüstung aufrechterhalten zu können, weil eben die meisten, viele Facharbeiter an die Front mussten. Also 1943 war ja Mitte 43 der Krieg im Prinzip schon verloren. Und dann begann das hauptsächlich die Arbeit in Konzentrationslagern und den Zugriff auf die Häftlinge für die Rüstungsproduktion und dann auch die Untertageverlagerung von wichtigen Rüstungsteilen, zum Beispiel, woran ich dann gearbeitet habe, Motoren für Daimler-Benz, also für einmal für die Messerschmitt-Flugzeuge, den Stuka und für die Heinkel-Bomber. Ne? Das waren ja ganz wichtige Dinge und das hat mich deswegen so interessiert, weil ich schon mal über den spanischen Bürgerkrieg gearbeitet habe, ne? Die Bewaffnung der Legion Condor durch die deutsche Rüstungsindustrie. Und da waren die Motoren entscheidend, damit ohne die hätte Franco seinen Bürgerkrieg gar nicht verlieren können, gewinnen können. Damit wurden mit den Heinkel-Bombern wurden ja die marokkanischen Soldaten übers Mittelmeer geholt, da die spanische Marine sich geweigert hat, mit Franco zusammenzuarbeiten. Und mit den Stukas wurden ja die Angriffe vorbereitet. Und dann auch mit Mercedes-Panzern, ne, wurden die auch vorgetragen. Also die waren voll involviert in den spanischen Bürgerkrieg. Und dann bin ich eben, sind wir auf einen Eisenbahntunnel gestoßen in Vogesen. Da wurde Motorenproduktion hineinverlagert, damit er nicht durch Bomben getroffen werden kann. Und an Eingang fand sich da eine Inschrift. Hier haben 635 Juden aus Polen gearbeitet. Ja, und dem bin ich nachgefahren. Dann war ich 6000 Kilometer durch Polen und habe die ganzen Spuren von denen gesucht, ne? Und habe den fürchterlichen Schicksal natürlich festgestellt. Ja. Ja, das war eine Riesenarbeit, aber ich bin ganz froh drum, dass ich das mal vollenden konnte. Ne? Weil das sind ja als Gewerkschafter, sind das für mich unfreiwillige Kollegen, die Rüstungsarbeiter, die Zwangsarbeiter in der Rüstungsindustrie. Es waren ja, ich glaube, für Daimler-Benz 26.000 etwa, die da gearbeitet haben und sehr viele sind ums Leben gekommen oder auf Dauer geschädigt worden durch diese Arbeit.
Was hat es für die Arbeitskräfte bedeutet? Struthof war ja ein KZ und im KZ sind letztendlich Menschen zum Beispiel vergast worden. Welche Menschen sind denn vor allen Dingen nach Struthof gekommen?
Nach Struthof kamen hauptsächlich Widerstandskämpfer, das waren die sogenannten NN-Häftlinge, ne? Vergast wurden einmal, da fanden ja auch medizinische Versuche statt, ne? An lebenden Menschen, das waren hauptsächlich Sinti und Roma, die da auch vernichtet oder schwer geschädigt wurden durch Gasversuche. Ne? Und dann ein ganz fürchterlicher Versuch war, das hängt ja indirekt da mit Kolonien zusammen, ne? Ein Professor Hirt von der Stiftung Ahnenerbe hat festgestellt, dass die deutschen Museen ja von allen Rassen Skelette haben, bloß von der jüdischen Rasse nicht. Dann ließ er sich von Auschwitz 86 Häftlinge kommen, die wurden im Struthof vergast und dann in der Anatomie in Straßburg zerlegt, ne? Ja, das kam dann nicht mehr zur Vollendung, weil die Amerikaner zu schnell waren. Aber ein Angestellter, ein Elsässer, der hat sich ein Herz gefasst und unter Lebensgefahr konnte man dann feststellen, woher die, was das für Menschen waren. Die hatten im Gegensatz zu Struthoff, die hatten keine Tätowierung auf dem Arm, aber von Auschwitz die. Und er hat sich sämtliche Nummern notiert. Und die kamen nach dem Krieg raus. Und ein Journalist aus Tübingen, ein Herr Lang, der hat sich dann eine Riesenarbeit gemacht und hat herausgefunden, welche Namen dazugehören. Und hat europaweit die Angehörigen besucht, ne, und denen erzählt, was da gelaufen ist. Ne. Da haben die erst über ihn dann vom Schicksal ihrer Leute gehört. Ja. Also das war die Vergasung im Struthoff. Da wurde auch, ja, der Struthoff wurde ja hauptsächlich gebaut, weil der Speer den rosa Granit aus den Vogesen für die Hauptstadt Germania wollten. Als es nicht mehr funktioniert hat, wurden dort für Junkers wurden da Flugzeugteile, abgestürzte Flugzeuge recycelt und Motoren wieder instand gesetzt. Ne? Die haben also nicht für Mercedes gearbeitet. Es war dann in Urbaise eben ein KZ weiter. Ne? Da wurden die Motoren weiterverarbeitet. Aber auch in Colmar gab es eine große Firma, die haben ebenfalls für Mercedes-Benz Teile, Motorenteile geliefert, in der Firma China. Ne?
Struthoff war ja praktisch das Hauptlager. Daneben gab es viele Nebenlager. Hingen die irgendwie zusammen? Waren die alle in die Produktion involviert?
Es gab 70 Außenlager, ist der offizielle Begriff. Ne? Es war ein Teil eben für Mercedes da, für die Rüstungsindustrie. Ein anderes war für BMW, Saint-Marie Min hat für Mercedes Motoren für BMW Motoren gebaut, ne? Und dann waren viele andere Dinge, zum Beispiel für die neuen Düsenjäger in Leonberg wurden die Tragflächen gebaut, ne? Dann gab es ja in der Schwäbischen Alb diese berüchtigten Wüstelager, da haben sie aus Ölschiefer versucht, brauchbares Öl herzustellen. Das war für die Häftlinge eine ganz grausige Arbeit. Ne? Da mitten im Winter, ne, sind sehr viele ums Leben gekommen und es kam kein gescheites Öl dabei raus. Ne? Ja, es gab im Prinzip für alle mögliche Rüstungsdinge. Ich kann jetzt nicht einmal an der Hand aufzählen, was alles für Mercedes-Benz war. Die waren ja alle im Schwäbischen Raum, die meisten im Schwäbischen Raum, ne? Dann gab es ja welche in Lothringen, im Elsass, wie gesagt, in Hessen, die alle möglichen Dinge gemacht haben, zum Beispiel Munitionsfabriken. Ne? Oder in Heppenheim gab es zum Beispiel, aber es war nicht für Mercedes-Benz. Ne? Also wenn Sie wollen, müsste ich es mal zusammensuchen, was alles war. Die wichtigsten waren eben die für Motorenproduktion war das größte war in Genshagen bei Berlin. Da waren 700 Frauen beschäftigt mit der Motorenproduktion. Und am Schluss in den Neckarlagern, da war die letzte Produktion. Da kam sie hin, als Struthoff aufgegeben werden musste, kamen die meisten Häftlinge dorthin. Ne? Andere kamen allerdings auch nach Braunschweig. Und von diesen Arbeitsjuden, den sogenannten, die kamen auch nach Bremen, bei Bremen, Blumenthal, da gab es eine Produktion, Mercedes-Produktion, auch wieder für Schiffsmotoren. Aber eine wichtige Sache wollte ich noch erzählen, wie hat Mercedes-Benz Arbeitsjuden, die sogenannten Arbeitsjuden, rekrutiert? Es war bei Rzeszów, das kann man, ich muss buchstabieren, ne? Also ein Ort nicht weit von Lublin. Da hat Mercedes-Benz eine Firma übernommen, eine Flugzeugfabrik, eine moderne polnische, und hat da eben begonnen, seine Motorenproduktion reinzubauen, hat dann Juden gebraucht und die wurden dann 2 Jahre trainiert für ihren Motorenbau. Ne? Und die Rekrutierung war wie folgt, da wurden von der LSS zum Beispiel 5000 Juden aus den Ghettos auf den Acker zusammengetrieben. Und die Manager von Mercedes-Benz und anderen Firmen sind hin und durften sich Arbeitskräfte raussuchen. Ne? Dann hat der eine zum Beispiel, der hat 100 Mann mitgebracht für Mercedes eben, ja, und hat dann auch erzählt, ja, er hat natürlich nur junge Männer genommen. Männer, Frauen, alte Leute und Kinder konnte er nicht brauchen. Die blieben zurück. Und das haben wohl die Häftlinge erst nach dem Krieg erfahren, was mit denen passiert ist. Die kamen alle sämtlich nach Belzec an der ukrainischen Grenze ins Vernichtungslager. Ne? Also die Männer mussten arbeiten für Mercedes-Benz und die unbrauchbaren Menschen, die wurden vergast, ne, in dem Vernichtungslager. Das hat mich sehr erschüttert, als ich das, ich habe auch Berichte von denen gelesen, die waren also wirklich ohne Kenntnis, was mit ihrer Familie passiert ist. Das haben sie wohl oft erst nach dem Krieg erfahren, wenn sie wieder nach Haus wollten, was ja auch gefährlich war in Polen, als Jude wieder zurückzukehren. Ne.
Wie waren denn die Arbeitsbedingungen im KZ? Sie haben gerade eben gesagt, dass man diese Männer 2 Jahre ausgebildet hat. Und es ist ja eigentlich dann üblich, wenn man 2 Jahre Ausbildungszeit reinsteckt, dass man diese Leute wohl nicht gerade mal flott umbringt.
Ja, bevor die Ausbildung anfing, war die SS, na, der Werkschutz, der Mercedes-Werkschutz war denn zuständig. Ne? Da waren auch Mörder dabei, einer hat lebenslänglich gekriegt nach dem Krieg. Das Urteil habe ich hier, ne, in Memmingen. Da waren sie äußerst brutal, da wurden auch ganz willkürlich Menschen erschossen, nur zur Warnung für andere. Ne? Aber dann in der Ausbildung wurden sie relativ gut behandelt, die haben sie ja gebraucht. Ne? Und haben sie dann, als das Lager aufgegeben werden musste, da haben sie sie auch mitgenommen, über Flossenbürg dann nach Colmar und dann nach Urbäs. Ne? Die kamen alle heil da an, ja. Während dem andere ja verreckt sind auf solchen Transporten. Ne? Die haben ja oft nichts zu essen, nichts zu trinken gekriegt. Ne? Aber die haben sie natürlich gebraucht, die haben sie pfleglich behandelt. Ne? Später war das wieder anders. Ne? In Braunschweig war das wieder ein neues Kapitel. Das waren die Hermann Göring-Werke. Die haben da auch mit denen gearbeitet. Ne?
In Struthof selbst gibt es ja Öffnungszeiten. Und da habe ich gelesen, dass eben über den Winter, das heißt praktisch nach Januar, erst einmal hier für 2 Monate dicht gemacht wird, weil einfach die Temperaturbedingungen ausgesprochen schlecht sind auf 800 Meter Höhe. Und das dürfte ja auch schon damals im Krieg der Fall gewesen sein. Haben denn die Arbeitskräfte, das heißt die Gefangenen, sprich die KZ-Insassen, darunter leiden müssen?
Ja, 800 Meter Nordhang ist natürlich äußerst brutal. Ne? Da hat's, also ich habe schon Führungen gemacht mit Schulklassen, da sind immer die Kinder im Schneesturm fast erfroren. Das konnte also ganz schnell passieren, ne? Dass da ein Einbruch kam. Aber auch im Sommer die Hitze, ne? Die haben ja nur eine Sorte Kleidung gehabt, ihre Zebrakleidung. Ne? Und damit mussten sie auskommen. Ne? Und da gab es natürlich auch viele Krankheiten. Ne? Es gab auch viele Schikanen, was zum Beispiel mal der Kommandant gemacht hat, weil irgendeiner was geklaut haben soll, hat er die ganzen Häftlinge in Unterhosen die ganze Nacht draußen stehen lassen, ne? Bis der Lagerarzt eingegriffen hat, sonst hätten sie keine Arbeitskräfte mehr gehabt. Ne? Also die Arbeit im Steinbruch, die waren tödlich, die Arbeitsbedingungen dort. Ne? Da waren auch in der Zeit so vom Steinbruch, das System war ja wie folgt. Die direkte Bewachung im KZ selbst, das haben sogenannte Kabos gemacht, das waren Berufsverbrecher. Die haben Knüppel in der Hand gehabt, brauchten nicht arbeiten, wurden auch extra ernährt und untergebracht und die haben die bewacht und die haben auch zugeschlagen. Ne? Die waren schlimmer als die SS. Ne? Und im Steinbruch war sowieso 12 Stunden Steinbrucharbeit, das war tödlich schon alleine.
Haben Sie sich auch damit beschäftigt, was nach dem Krieg passiert ist? Ich meine, da gab es natürlich eine riesengroße Aufarbeitung. Soweit ich weiß, wurde die Lagerleitung praktisch verurteilt. Aber ich habe mal nachgeschaut, das war ja immer nach dem Muster zum Tode verurteilt, dann zu lebenslangen Zwangsarbeit verurteilt, dann zu 20 Jahren begnadigt und dann im nächsten Jahr irgendwie freigelassen, um es mal ganz kurz zu skizzieren.
Ja, da bin ich auch noch hinter den Geschichten. Also zum Beispiel sind wir jetzt bei einem dran, der hieß Emil Meyer, stammte aus Freiburg, war Kommandant von einer Wachkompanie im Struthof und am Schluss vom Krieg war er im KZ Offenburg, ne, war der letzte Kommandant. Ne. Und da kamen sehr viele, ganz brutal wurden die umgebracht, wenn sie krank waren, nicht transportfähig. Und die einfach mit Eisenstangen erschlagen oder aufgehängt. Ne? dieser Todesmarsch hat dann geendet hinter Donaueschingen. Er musste durch den Schwarzwald durch. Ne? Da kam also eine ganze Menge ums Leben. Ne? Und da war der Emil Meyer und der hat nur 6 Monate Haft gekriegt. Ne? Der war nicht in Rastatt. Ich habe also da kein weiteres Urteil. Der muss in Metz verurteilt worden sein. Und an die Akten bin ich noch nicht rangekommen. Die sind erst letzte veröffentlicht worden. Da muss ich jetzt erst nach Ludwigsburg, muss ich schauen, dass ich seine Akte kriege. Ne? Aber auch von anderen. Nach dem Krieg war es ja so, dass die ganzen Ministerpräsidenten, die wir hatten in Baden-Württemberg, da hatten wir ja 3 Stück. Einer in Nordwürttemberg, Nordbaden, Südwürttemberg und Zollern einer und Südbaden. Die haben wirklich alles dran gesetzt, wieder Häftlinge freizukriegen. Das waren ja ehrenwerte Bürger bis dahin, ne? Und da gibt es auch eine Untersuchung drüber, ne, was sie alles gemacht haben. Und wenn sie alles, wo sie überall die Haftzeit verkürzen konnten. Ne. Sofern die Franzosen die nicht schon erschossen hatten. Ne. Also in Rastatt gab es ja 107 Todesurteile. Und die wurden in St. Weyer in einem kleinen Lager wurden die hingerichtet.
Das heißt, wir reden jetzt über die Wärter bzw. über die Täter.
Über die Täter, ja. Ja.
Jetzt haben Sie referiert über Daimler und Co. Was ist denn bei Daimler und Co. nach dem Krieg? Was hat denn da stattgefunden?
Da hat erstmal gar nichts stattgefunden. Aufgewacht ist die Geschichte erst beim 100-jährigen, warte mal, wie viel war es? 100-jähriges Jubiläum? Ne, 50-jähriges Jubiläum, glaube ich, ja. Da haben Belegschaftsmitglieder rebelliert, ne, als sie da gelesen haben, wie die Festschrift aussah, ne, waren ja alle unschuldig, ne. Und da gab es eine Gruppe in der Belegschaft, im Betriebsrat, die sogenannte Plakatgruppe, die haben drauf gedrängt, haben selbst geforscht und haben eben auch mit dem Sozialen Institut da in Hamburg zusammengearbeitet, ne. Und da kam das ins Rollen, ne. Da kam erstmal ein Band raus, der war noch sehr beschönigend, dann kam ein weiterer, den ich auch habe, ne. Da ist zumindest einiges drin, ne. Es war dann natürlich immer die Frage, wie sieht es mit Entschädigung aus, ne? Das war das übliche Spiel. Ins Rollen kam es erst mit Schröder, ja, 2000, ne? Mit dieser Stiftung Erinnerung und so weiter. Aber das ist ja nur äußerst mager, was dann dabei rauskommt. Ne? Ich habe selber noch erlebt, als ich noch aktiver Sekretär war, habe ich das Thema in Betriebsversammlungen, habe ich das zur Sprache gebracht und habe von den Firmenleitungen jeweils erwartet, dass sie da einzahlen in diese Stiftung. Ne? Aber meines Wissens keiner, war auch Daimler-Benz, war nicht bereit, zusätzlich einzuzahlen. Ne? Außer dem, was eben, also haben, und jetzt aus dem Kopf kann ich es jetzt nicht sagen, steht sogar in Wikipedia drin, wie viel sie gezahlt haben. Sie haben schon einiges gezahlt, aber es hat bei weitem nicht gereicht. Und viele waren gar nicht anspruchsberechtigt, ne? Zum Beispiel Kriegsgefangene, die eingesetzt waren, die hatten keinen Anspruch, ne? Sondern KZ-Häftlinge hatten Anspruch nach dem Bundesentschädigungsgesetz und nur die zivilen Zwangsarbeiter, die haben Anspruch gehabt auf Entschädigung aus dieser Stiftung. Das waren zum Beispiel italienische Militärinternierte oder anders, die sie eingefangen haben, ohne dass sie KZ-Häftling wurden. Ne? Und manche waren ja alles erst Kriegsgefangene, dann Zivilgefangene, dann waren sie KZ-Häftling. Ne? Das hat ja auch alles Schlimme war außerdem, was Mercedes gemacht hat. Ne? Was sie gemacht haben noch war, Reha-Maßnahmen zu unterstützen, also Reha-Heime, dass die Leute wieder gesund gemacht haben oder versucht haben, ne? Was festgestellt wurde und was man auch überall feststellen kann, Frankreich hat es sehr exakt gemacht, Buchenwald-Häftlinge haben die nach der Befreiung ein volles Jahr intensiv betreut, auch gesundheitlich. Ne? 50% der Buchenwald-Häftlinge der Französischen sind innerhalb eines Jahres gestorben und viele weitere lebenslänglich schwerbehindert gewesen, ne? Und auch arbeitslos und bitterarm natürlich, ne? Das ist das, was man oft vergisst, dass die Befreiung dann nicht keine Befreiung ist, ne? Dass die Leute oft lebenslänglich noch drunter gelitten haben, also auch seelisch, ne? traumatisiert waren. Das sind alles Dinge, die werden nicht entschädigt, ne? Und über die Räder kein Mensch und die selber da auch nicht gern. Ne?
Dann danke ich mal Hans-Peter Görgens für diese Informationen. Hans-Peter Görgens über Struthof und KZ und die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, Daimler-Benz und Co.